Während sich die evolutionäre Konkurrenz in ökologische Nischen quetscht, beherrschen wir die Welt. Radikale Flexibilität, Appetit auf so gut wie alles und jede Menge Fantasie haben Homo sapiens zum Chef des Planeten gemacht. Geparden können schneller laufen, Adler besser sehen, Schildkröten länger leben als wir. Im Vergleich zum Menschen ist die ganze Menagerie jedoch vor allem eines, überangepasst. Der Ehrgeiz anderer Arten schien sich darauf zu beschränken, in ihrer begrenzten Nische die Champions zu sein. Geht das Eis, geht auch der Eisbär. Ein Blick auf den Speisezettel des Koalabären unterstreicht das Dilemma dieses Spezialistentums. Der possierliche Baumbewohner hat sein Schicksal vollständig an den Eukalyptusbaum gebunden. Er frisst nur dessen Blätter. Nicht einmal trinken muss er. Sollte sein Lebensbaum aussterben, gibt es den Koala bald nur noch ausgestopft. Ganz anders der Mensch. Er ist der konsequenteste, der Allesfresser. Es gibt beinahe nichts, was er nicht zumindest in Essbares verwandeln könnte. Unsere Hände sind Universalzangen, keine hochraffinierten Sonderkonstruktionen zum Fliegen oder Schwimmen. Dank ihrer können wir Werkzeuge gebrauchen und sind keine Sklaven ökologischer Anpassungszwänge mehr. Der Mensch hat sich von der Natur emanzipiert. Wo sie widrig ist, wird sie zurechtgemodelt. Im Winter sitzen wir im festen Haus vor unseren alten Feinden. Kälte und Hunger bewahrt uns ein weltumspannendes Netz von Handel und Wandel, von Warentausch zwischen Milliarden Artgenossen.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hier sind wir wieder. Live und in Farbe, zumindest sehe ich dich live
ja,
und in Farbe.
Ja, für uns ist es mindestens.
Genau. Stefan, willkommen bei Ausgeglaubt. Wir sind in einer besonderen Staffel. Wir haben uns als Köche vorgestellt in der Einleitung.
Nein, wir sind die Servierjungs.
Ja, stimmt.
Wir bringen nur was in der Küche schon zubereitet.
Ja, Manu. Genau, wir kochen es nicht selber, aber wir bringen es an den Mann und an die Frau. Ein 6-Gänge-Menü. Inzwischen sind wir beim Thema Mensch angelangt. Wir haben 2 Folgen zugebracht, um uns über Gott, den Schöpfer und Vater aller Dinge zu unterhalten. Und heute reden wir über den Menschen. Natürlich ist es letztes Mal auch schon um den Menschen gegangen. Man kann nicht über Glaubensdinge sprechen und sich selbst aus der Gleichung nehmen.
Es geht immer um Gott, es geht immer um den Menschen und es wird immer um den Glauben gehen, wenn wir über diese Themen sprechen. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Manu, sag vielleicht noch kurz, woher stammt dieses Eingangszitat, das du gelesen hast?
Ja, das ist ein Artikel gewesen aus dem Stern, meine bevorzugte Lektüre. Nein, da bin ich drauf gestoßen bei einer Recherche und habe das irgendwie sehr eingängig beschrieben gefunden, was den Menschen biologisch, evolutionsbiologisch irgendwie auszeichnet und wie sich erklären lässt, dass wir die Spezies sind, die sich auf der ganzen Welt in allen sämtlichen Breitengraden ausgebreitet hat und die Erde for better or for worse eigentlich beherrscht.
Das ist ja eine Position, die so in den 1940er Jahren entstanden ist durch Arnold Gehlen. Der hat den Begriff geprägt vom Menschen als Mängelwesen. Er hat dann gesagt, also wenn wir uns da wirklich vergleichen mit unserer Umwelt, dann fällt mal auf, dass wir eigentlich lauter Defizite haben.
Ja.
Und genau das kommt ja in diesem Sternbeitrag auch vor.
Ja, wir können eigentlich nicht.
Wird.
Genau.
Aber wir haben eine zweite Natur. Wir sind eben nicht auf diese biologische Natur nur festgelegt, sondern wir haben eine zweite Natur, die Kultur, und die erlaubt genau das, was in deinem Artikel auch so prominent zur Sprache kommt. Wir müssen uns nicht mehr der Natur anpassen, sondern wir können die Natur uns menschenförmig quasi machen. Ja. Wir sind nicht in der Wildnis, wir sind im Garten.
Ja, genau. Das wollte ich sagen, vorhin, wir können eigentlich fast nichts am besten von allen Geschöpfen. Es gibt immer irgendwie Tiere, die noch schneller, wendiger, reaktionsschneller, flugfähig, schwimmfähig, was auch immer sind. Mhm. Aber wir sind universal quasi einsetzbar und können uns aufgrund unseres geistigen Vermögens dann auch Werkzeuge zurechtmachen und so weiter. Das ist uns sehr zugute gekommen in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Das zeichnet uns biologisch aus. Das beginnt ja das mit dem Mängelwesen, dass uns eigentlich ganz vieles abgeht, was den Tieren zukommt, aber genau dieser Mangel dann zu einer Stärke wird. Das beginnt eigentlich bei der Geburt schon, weil der Mensch ja eigentlich 2 Jahre zu früh auf die Welt kommt. Ja, genau. Also alle Tiere, wenn die auch ein Pferdefohlen, das fällt quasi auf die Erde, steht auf und läuft davon. Mhm. Und Menschen, wenn die nicht 2 Jahre lang gehätschelt und gepäppelt werden und man ihnen Nahrung bringt und alles beibringt, dann verenden die. Also die sind gar nicht, die eigentlich kommen die viel zu früh zur Welt. Mhm. Ja.
Das ist ein Gedanke, den Gehlen in einer späteren Auflage nochmal präzisiert hat, weil viele haben das mit diesem Mängelwesen so verstanden, dass er den Menschen klein und schlecht reden will. Ja. Und er hat dann gesagt, nein, der Grundgedanke ist der, das ist jetzt ein Zitat, dass die sämtlichen Mängel der menschlichen Konstitution, welche unter natürlichen, sozusagen tierischen Bedingungen eine höchste Belastung seiner Lebensfähigkeit darstellen, vom Menschen selbst tätig und handeln, gerade zu Mitteln seiner Existenz gemacht werden, worin die Bestimmung des Menschen zu Handlung und seine unvergleichliche Sonderstellung zuletzt beruhen. Mhm. Also es bedeutet, wenn wir jetzt auf der Spur deines Eingangszitates bleiben würden und damit Gehlen weiterdenken, dann könnte man sagen, na ja, eine erste, doch offensichtlich ziemlich kluge Antwort wäre zu sagen, der Mensch ist ein Kulturtechniker.
Ja.
Ja. Jetzt ist aber genau diese Betrachtungsweise des Menschen als ein Emporkömmling der Evolution, der nebst dieser biologischen Evolution eine kulturelle Evolution anregt, ja gerade zum Problem geworden für uns Menschen. Weil unter dem Aufkommen von technologischen Möglichkeiten, die sich mit selbstlernenden Language Tools etc. verbinden, man sich plötzlich fragen muss, na ja, sind wir wirklich die Krone dieser Schöpfung? Haben wir uns da wirklich ganz nach oben gekämpft? Oder ist bei diesem Kampf vielleicht etwas passiert, was uns jetzt selbst überbieten wird? Mhm. Also sind wir nur eine Vorstufe von irgendwelchen Cyborgs, von künstlichen Intelligenzen, die uns bei weitem übersteigen werden und für die wir ameisengleiche kleine Wesen sind, auf denen sie dann rumtrampeln.
Ja, ja. Und wir werden von unseren eigenen Schöpfungen quasi überholt. Das ist ja eigentlich die Befürchtung, die wir ja auch in verschiedenen Ausgeglaubt-Folgen auch zum Thema KI diskutiert haben, dass eigentlich immer mehr vermeintliche Alleinstellungsmerkmale des Menschen, die Fähigkeit zur Sprache, die Fähigkeit zur Poesie, zur Kreativität und so weiter, sogar Humor kann die KI inzwischen, und das kann als Bedrohung wahrgenommen werden, wenn man das Menschsein an diesen Dingen festmacht. Also könnte man jetzt, wir sind ja daran, so die Grundüberzeugungen und Grundeckpfeiler des christlichen Glaubens irgendwo einzuholen, könnte man sich fragen, ja, was macht den Menschen denn theologisch oder christlicherseits aus? Ist es eben auch etwas, was von der KI irgendwann eingeholt wird, oder kommt da noch einmal eine ganz neue Dimension ins
Spiel? Ich glaube, ein christlich-theologisches Nachdenken über den Menschen sagt jetzt nicht, nein, das spielt alles gar keine Rolle. Also die Wirklichkeit, die dich umgibt, ist egal oder sowas. Das tut's gerade nicht, sondern sagt, naja, wenn du wirklich verstehen willst, was ein Mensch ist, was du als Mensch bist, dann musst du das Ganze eigentlich in einem Dreieck lösen. Du bist nämlich nicht irgendwie auf ein weißes Stück Papier geworfen und kannst dir jetzt mal überlegen, was dich so ausmacht, sondern du bist in ein Beziehungsgeflecht eingebunden zwischen Gott, den Menschen und der Welt, die diese Menschen umgibt. Mhm. Also es bedeutet, wir stehen eigentlich immer in einer Um- und Mitwelt, wir sind in Beziehung mit anderen Menschen und, das würde die christliche Theologie ganz besonders hervorheben, wir sind in einer Beziehung, die Gott mit uns aufgenommen hat. Mhm. Ja. Und aus diesem Dreieck heraus, oder, müsste man jetzt wahrscheinlich darüber nachdenken, was der Mensch ist, ja, christlich-theologisch.
Ja. Und ich greife diese Figur wortwörtlich gerade auf und komme auf einen Begriff zu sprechen, der jetzt tatsächlich sehr theologisch, biblisch-theologisch klingt, aber der halt zu einer christlichen Lehre vom Menschen, finde ich, einfach dazugehört und der ganz vieles aufschließt. Und das ist die Rede von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Die begegnet uns tatsächlich im ersten Kapitel der Bibel bereits, in dem ersten Schöpfungsbericht. Da
lass wird, uns Menschen machen.
Genau, da wird quasi aufgerollt, Gott erschafft Himmel und Erde, Land und Meer, Trockenes und dann die Tiere, die Vögel in den Himmeln und die Fische in den Wassern und so weiter. Und dann kommt am sechsten Tag in der zweiten Hälfte, kommt Gott zur Erschaffung des Menschen und er spricht quasi zu sich selbst oder zu seinem himmlischen Hofstaat, spricht er, lasst uns den Menschen machen, lasst uns ihn erschaffen nach unserem Bild. Und daher kommt die Rede von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Der Mensch ist von Anfang an nach diesem Schöpfungsbericht erschaffen im Bild, nach dem Vorbild, nach der Form Gottes. Und das zeichnet ihn aus. Und da kommen beide, was du jetzt mit dem Dreieck illustriert hast, da kommen beide Beziehungsebenen ins Spiel. Zum einen spricht Gott den Menschen persönlich an. Das ist das erste Mal. Also Gott spricht den ganzen Schöpfungsbericht durch, spricht er die ganze Zeit. Also er ruft Himmel und Erde ins Leben. Er spricht und was er spricht, wird auch Realität. Aber dann heißt es zum ersten Mal, er sagte zu ihnen. Zum ersten Mal spricht der Schöpfer des Himmels und der Erde eine Kreatur persönlich, personal an. Und das zeichnet den Menschen dann auch aus, oder das macht seine Gottebenbildlichkeit aus. Er ist der von Gott angesprochene Mensch, das von Gott angesprochene Geschöpf. Und was Gott dann sagt, weist auf diese nächste Dimension hin, weil er setzt den Menschen ja eigentlich ein als
Namensgeber zunächst mal.
Ja,
und er darf allem Namen geben.
Ja, das.
Und er trägt eine ungeheure Verantwortung für alles, was lebt.
Genau. Und also da kommt dann der sag ich mal, sehr unglücklich sogenannte Herrschaftsauftrag. Also sein Platz in dieser Welt wird dann deutlich gemacht.
Ja, ich habe mir auch immer überlegt, ob das wirklich, also die lateinische Übersetzung wäre ja dominatere, also quasi dominiert, unterwerft oder beherrscht die Erde. Aber man könnte sich schon auch überlegen, dass einer, der Namen geben muss, vielleicht auch ein besonders Neugieriger sein sollte, der beobachtet, der kennt, was um ihn herum ist. Ich finde das ein ungeheuer kluger Einstieg in die Bibel. Weil eigentlich wird da eine ganz große Frage mitverhandelt, ohne dass sie wirklich zur Sprache kommt. Und das ist die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass wir Menschen eine Idee haben von Gott, mit Gott sprechen können und Gott zuhören können? Wie geht das? Weil vielleicht ist ja da zunächst mal die Wahrnehmung, dass meine Katze das nicht tut und mein Hund vielleicht auch nicht oder mindestens die Vermutung und der Stein noch weniger. Aber wie geht das jetzt, dass ich das tue? Und die Geschichte der Bibel läuft an dieser Stelle so, dass sie sagt, naja, es hat gar nicht so viel mit dir zu tun, das hat der liebe Gott selbst so eingerichtet, dass du ihn denken, hören, wahrnehmen und mit ihm in Beziehung sein kannst.
Ja, ja. Und das ist ja dann die Linie, die sich eigentlich wirklich durch sämtliche biblische Schriften, meistens explizit, manchmal implizit, es gibt ja auch biblische Bücher wie das Estherbuch, das Gott eigentlich gar nicht nennt, wo aber die Spuren Gottes, des Wirkens Gottes und des Naheseins Gottes zum Menschen auch deutlich werden. Das zieht sich durch bis zu den letzten Seiten der Bibel. Der Gott, den die Bibel beschreibt, ist ein Gott, der mit dem Menschen spricht, der mit den Menschen unterwegs ist, der im Gegenüber zum Menschen lebt. Und jene Menschen werden als Frauen und Männer Gottes besonders hervorgehoben, die diese Zuwendung Gottes und diese Liebe Gottes erwidern. Und da kann es dann von einem Abraham, dem paradigmatischen frommen Mann Gottes quasi heißen, er lebte vor Gottes Angesicht. Das ist die kürzeste Definition eines Menschen nach dem Sinne und der Bestimmung Gottes. Sie leben vor Gottes Angesicht. Das ist ja, glaube ich, bei Luther dann auch ganz wichtig. Der Mensch, man sagt dann auf Latein coram Deo, ja. Der Mensch wird verstanden vor Gott, im Gegenüber zu Gott, das im Angesicht Gottes. Das ist, also wenn man jetzt so, wir sind ja evolutionsbiologisch eingestiegen, wenn man sagen wollte, was zeichnet den Menschen theologisch zutiefst aus, ja. aus, müsste man sagen, ihm gilt der Blick und die Zuwendung Gottes. Das ist in besonderer Weise, ohne damit zu sagen, dass Gott zum Beispiel Tiere und Pflanzen nicht im Blick hätte.
Ja. Ja, und lass uns das doch mal ein bisschen entfalten, weil es gibt ja ganz verschiedene große Ideen in der Bibel und in der Christentumsgeschichte, die genau den Gedanken versuchen auszudrücken, dass wir eben im Angesicht Gottes leben, dass wir in einer Möglichkeit der Beziehung, die Gott von sich aus stiftet, sind als Menschen und dass uns das ausmacht. Du hast die Gottebenbildlichkeit als dieses erste Moment in der Schöpfungsgeschichte genannt. Es geht ja dann weiter über den Sündenfall, da dürfen wir jetzt aber noch nicht zu viel verraten, weil das kommt ja noch etwas später, wo das aber alles nochmal bestätigt wird und sogar nochmal gesagt wird, ja, jetzt ist der Mensch wie wir, jetzt müssen wir den aus dem Paradies vertreiben, nicht, dass der noch vom Baum des Lebens ist und ewig lebt wie wir. Also da wird's nochmal nach dem ganzen Bruch quasi, wird das nochmal bestätigt.
Ja.
Und dann haben wir verschiedene Geschichten, man könnte auch sagen Geschichten, die sich in eine große Bundesgeschichte dann einlesen lassen. Also ganz wichtig natürlich dieser Noah-Bund, also nachdem praktisch alles Leben vernichtet war, Gott den Reset-Knopf gedrückt hat in der Story, oder? Sagt er, okay, aber dieses Leben, was jetzt da ist, das stelle ich unter einen besonderen Bund. Das ist dieser Noah-Bund, wo er dem Menschen nochmal sagt, dass er hier auf der Erde eine besondere Verantwortung hat, aber auch verspricht, dass er nie wieder alles Leben vertilgen will.
Ja.
Und der Regenbogen dann als Zeichen dieses Noah-Bundes, ja, eingesetzt wird, sozusagen. Es kommen dann die 10 Gebote, ist eigentlich auch ein Bundesschluss.
Ja.
Gott gibt dem Volk, das er dann nochmal in besonderer Weise erwählt, gibt er 10 Gebote und sagt, ihr seid das Volk dieses Bundes. Also das Bundesvolk ist letztendlich das Volk, das diese 10 Gebote geschenkt kriegt und mit dem Gott in einer ganz besonderen Weise unterwegs ist.
Ja.
Darauf werden sie immer wieder eingeschworen, oder?
Ja, ja, das ist ohnehin ein interessantes Stichwort, diese Bundesschließungen Gottes, mit denen Gott seine ganz verbindliche und definitive Treue dem Menschen auch zusichert. So, das ist faszinierend, dass er nicht nur zu Beginn bei der Schöpfung einmal seine Zuwendung ausdrückt und den Menschen anspricht, sondern sich dem Menschen quasi dann ein Stück weit verpflichtet oder sich zum Menschen stellt und mit ihm dann durch dick und dünn geht. Das ist natürlich keine spannungsfreie Angelegenheit. Die Propheten ringen damit und immer mal wieder droht Gott damit an, seinen Bund auch aufzukünden.
Er verzweifelt
an dem Menschen und an der Halsstarrigkeit, heißt es dann in der hebräischen Bibel, immer mal wieder an der Halsstarrigkeit und Sturheit seines Volkes.
Gott werden ganz furchtbare Sätze auch in den Mund gelegt. Du Hure, sollte ich dich nicht verlassen und umbringen.
Ja.
Und
ja,
also
ja.
Wirklich ganz, ganz menschliche Züge.
Ja.
Die da mit Gott in Verbindung gebracht werden. Aber auf jeden Fall ist dieser Bundesgott ein Gott der Beziehung.
Also genau.
Der steht in einer Beziehung.
Genau.
Und zwar zunächst mal zu seinem Volk, das er sich erwählt hat.
Und sogar noch diese teilweise schrecklichen Beschreibungen, die Gott als einen eifersüchtigen, gekränkten Ehemann zeichnen, der von seiner Frau betrogen wird und ihr jetzt im Begriff ist, den Scheidungsbrief quasi auszuhändigen. Selbst da noch wird eigentlich zugespitzt deutlich, wie sehr Gott die Beziehung zum Menschen am Herzen liegt und wie sehr er sie als Beziehung auf Augenhöhe quasi begreift, wenn dieses Bild der Ehebeziehung, der Beziehung zwischen zwei Menschen auf Lebenszeit, wenn dieses Bild dazu dient, die Verbindung Gottes zum Menschen zu illustrieren.
Ja. Und ich glaube, da sind wir jetzt an einem wichtigen Punkt, weil das ist so ein Mainstream-Missverständnis über das Christentum, dass man immer wieder die Gottebenbildlichkeit mit der Würde des Menschen so verbindet, dass man sagt, na ja, Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und deswegen hat er eine unverbrüchliche Würde. Aber theologisch müsste man eigentlich noch was dazwischen sagen. Man müsste sagen, ja, Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen, damit er mit ihm in Beziehung treten kann auf eine ganz besondere Weise. Und darin liegt von Gott her die unverbrüchliche Würde des Menschen. Also der Mensch hat nicht so was, wie man in der Romantik oder in einer überschwänglichen anthropozentrischen Aufklärung gemeint hat, einen göttlichen Funken, der ihn über alles andere erhebt, sondern Gott ist der Garant der menschlichen Würde, indem er mit dem Menschen in Beziehung tritt und diese Beziehung von sich her aufrechterhält.
Ja.
Das ist eigentlich die Idee der Würde des Menschen.
Ja, ich würd das genauso auch unterschreiben und das hat natürlich auch ethische Konsequenzen, die wir jetzt nicht in alle Aufdröselungen ausführen können, aber das macht natürlich auch deutlich, dass man kann das auch umdrehen und sagen, die Gefahr, wenn man die Menschenwürde oder theologisch die Gottebenbildlichkeit an einem bestimmten Vermögen des Menschen festmacht, an einer bestimmten Fähigkeit, an seinem Verstand, seiner Rationalität, seiner Fähigkeit, sich aus sich heraus reflektieren zu können, whatever. Wenn man das an solchen Eigenschaften festmacht, dann stellt sich sofort die Frage, was ist denn mit Menschen, die aufgrund geistiger Behinderung oder eines Unfalls oder was auch immer, bei denen diese Fähigkeiten eingeschränkt sind. Und wenn man das jetzt theologisch fasst, so wie du das jetzt ausgezogen hast, müsste man sagen, unabhängig von den Fähigkeiten, die jetzt bei einem Menschen noch vorhanden sind, kommt ihm eine Würde zu, weil Gott ihm bleibend zugewandt ist und weil Gott sich auf ihn bezieht.
Ja, genau. Also die Würde des Menschen setzt zwar die Ebenbildlichkeit voraus, nämlich weil das quasi die Art ist, wie Gott in Beziehung tritt zum Menschen, aber es ist nicht so, dass das irgendetwas im Menschen drin wäre, ein Vermögen oder etwas Besonderes, was ihn, jetzt aber quasi wie starke Krallen oder ein besonders spitzer Schnabel oder sowas, hätten wir dann die Würde gekriegt. Nein, das ist genau nicht so, sondern die Würde ist etwas, das gibt's immer nur in Beziehung.
Ja.
Und auf der Linie dieser ganzen Bundestheologie, die quasi die Würde des Menschen eben durch die Beziehung, die Gott zu diesem Volk unterhält, erzählt, in diese ganze Geschichte gehört dann eigentlich eine absolute Wahnsinnsidee. Und ich glaube, wir haben uns schon so an diese Idee gewöhnt, dass das niemandem mehr auffällt, wie irr das eigentlich ist, was wir an Weihnachten feiern, oder? Mhm. Weil wir feiern ja an Weihnachten nicht, dass einfach nur ein nettes Kind in einer Krippe bei irgendeiner Volkszählung zur Welt gekommen ist, sondern der christliche Glaube meint tatsächlich, dass bevor dieses Baby irgendwas gemacht hat, das schon die Inkarnation Gottes ist.
Ja.
Also dieser Jesus, der da auf die Welt kommt, ist eben nicht nur Jesus von Nazareth, sondern der ist schon der Messias und als Messias ist er die Inkarnation Gottes. Also er ist Gott unter den Bedingungen des Menschseins. Ja. Das bedeutet, dieser Gott, der über den Bund die Beziehung zum Menschen sucht, wird letztendlich selbst Mensch, nimmt nicht nur die Form, sondern nimmt wirklich Menschengestalt, Menschensein, menschliches Wesen an und tritt als dieser auf die Welt.
Ja. Ja, das ist eine atemberaubende Einsicht eigentlich des Christentums, die einem auch immer mal wieder fremd werden sollte, weil es etwas ganz Erstaunliches ist und weil darin aber auch deutlich wird, was vom christlichen Glauben her vielleicht auch das Höchste ist, was man über den Menschen sagen kann. Und ich glaube, wir werden ja in den Folgen, die wir über Jesus Christus selber aufzeichnen werden, auch sicher nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber das ist, man kann nicht vom Menschen im Christentum sprechen, ohne von Christus zu sprechen, ohne vom Gottessohn zu reden, weil Jesus eigentlich der paradigmatische Mensch gewesen ist, an dem sich ablesen lässt, was Menschsein bedeutet und was es sein kann und auch sein sollte.
Und es ist natürlich die stärkste Art, dasjenige, was dem Volk gilt, als erwähltes Volk, mit dem ein Bund geschlossen ist, jetzt auf jeden einzelnen Menschen und die Idee der Menschheit zu übertragen. Oder weil, wenn Gott tatsächlich Mensch wird, kann man sagen, aus der Perspektive Gottes ist das eigentlich eine Art Erniedrigung, eine Art Selbsterniedrigung. Also der Allmächtige wird zu einem, der nicht allmächtig ist, der zeitlich begrenzt ist, der sterben kann. Und das genau passiert ihm ja alles auch. Also er stirbt da auch, kennt Verzweiflung. All das ist ihm nicht fremd. Er erlebt es selbst als Gottheit, wenn man so will. Und gleichzeitig wird aber der Mensch, und zwar jetzt die Idee des Menschen, dadurch natürlich unheimlich erhöht.
Ja.
Also, weil wenn Gott selbst Mensch wird, dann ist eben Menschsein nicht etwas unter anderem wie Hund sein oder Katze sein, sondern dann ist es eben die Art, in der Gott selbst, also der Ursprung, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, der Ursprung von allem, was ist und von allem, was noch sein wird, der hat sich selbst entschieden, so zu existieren, so
ja.
Gott zu sein, indem er eben nicht einfach Gott ist, sondern Mensch.
Ja, und was nicht unbedingt allen klar ist, auch denjenigen, die mit dem christlichen Glauben und der christlichen Tradition doch einigermaßen vertraut sind, ist, dass das eigentlich biblisch-theologisch, dass Gott eben das Menschsein in Jesus Christus nicht nur kurzzeitig annimmt, um dann zu sterben und aufzuerstehen und dann ist die Sache wieder gegessen, sondern dass er eigentlich bleibend, also das ist eigentlich ein völlig krasser Gedanke, aber dass das Menschsein bleibend in die Gottheit Einzug hält.
Genau.
Dass eigentlich wir feiern ja, oder feiern tun wir es nicht unbedingt so stark, aber wir kennen den Tag der Himmelfahrt Jesu, der Himmelfahrt Christi. Und die Idee dahinter ist aber nicht, dass der sich dann irgendwie im Äther desintegriert und so, sondern die Idee ist ja, dass eigentlich bleibend der auferstandene Mensch gewordene Gottessohn bleibend zur Gottheit, zu Gott selbst gehört. Und bis in die Offenbarungstexte, da hat der Seher Johannes hat dann diese Visionen und sieht dann wieder den Gottessohn auf dem Throne sitzen, und auch dann ist er noch ausgezeichnet durch diese Wundmale. Also es ist der gekreuzigte und auferstandene Mensch,
genau,
Mensch gewordene Gottessohn, der in Ewigkeit quasi Gott verkörpert und zu Gott gehört.
Also, ja. Und wenn man jetzt diese ganze Story mal zusammendenkt, dann ist es ja wirklich so wahnsinnig, das kann man sich ja gar nicht ausdenken eigentlich.
Ja.
Also, dass man erzählt, Gott, der Ursprung von allem, schafft sich den Menschen zum Gegenüber, und in dieser Beziehungsgeschichte zwischen Gott und Volk und Gott und Menschen und Gott und einzelnen Propheten etc. kommt es dazu, dass dieser Gott selbst in seinem himmlischen Hofstaat nicht nur irgendwo einen tollen Platz einrichtet für Menschen, also so diese ja günstigen Jenseitsvorstellungen quasi, sondern der selbst eigentlich seine Gottheit darüber bestimmen lassen will, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und das ist ein so krasser Gedanke, weil es wirklich intellektuell auch mega spannend ist. Weil das ja der Versuch ist, zu sagen, Gott und Mensch können auf einer Beziehungsebene komplett verschwimmen. Also die kommen total, also das diffundiert ineinander hinein, das lässt sich nicht mehr trennen. Und gleichzeitig wird aber die Idee des Göttlichen, des Gerechten, des Guten, des Wahren nicht einfach aufgegeben und auch nicht einfach zu einem Maßstab oder zu einer Voraussetzung für das Menschsein, sondern Gott bleibt Gott und Mensch bleibt Mensch und trotzdem könnte die Beziehung zwischen den zwei so unterschiedlichen nicht enger gedacht werden.
Ja. Ja, man hat ja theologisch dann auch oft vom Gottmenschen gesprochen. Also das ist schon eine Spitzenaussage des christlichen Glaubens, dass der Gottessohn Mensch geworden ist, nicht nur in Menschengestalt, sich nicht als Mensch verkleidet, auch nicht so, wie übrigens auch nicht so, wie jetzt ein Zeus in der griechischen Mythologie dann eben als Shapeshifter quasi menschliche Form annehmen konnte, um sich irgendeine Frau zu nehmen oder was auch immer. Nein, das ist nicht das Bild, das Christentum vom Gottessohn zeichnet. Er hat nicht Mensch gespielt, er ist Mensch geworden. Orden und geblieben.
Und er kann nicht zurück.
Ich
zögere so, weil es ist ja verrückt zu sagen, Gott kann nicht zurück.
Ja.
Aber es stimmt tatsächlich, oder? Er hat sich diese Bestimmtheit gegeben.
Ja.
Und von da aus kann er nicht zurück.
Ja.
Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt haben wir angefangen mit der Schöpfungsgeschichte. Also Gott ist Urheber von allem, gibt allem seinen Platz, er schafft sich den Menschen als Ebenbild. Mhm. Und da ist jetzt eine Schöpfung, die große Aufgabe hat, Gott zu loben. Also die ist da zum Lob Gottes. Und der Mensch ist da, um eine besondere Verantwortung unter diesen Kreaturen zu übernehmen, die Gott loben sollen. Und Gott selbst wird jetzt nicht einfach da vorne stehen und zuhören, wie der Chor ihm singt, sondern der tritt in diesen Chor ein und wird auch Mensch und übernimmt da auch nochmal Verantwortung für das Ganze. Und das ist schon eine irrsinnige Idee. Wenn das nicht wahr wäre, man könnte es sich kaum ausdenken und auf so eine Idee müsste man erstmal kommen.
Ja, absolut. Und in gewisser Weise wird ja wirklich der Bogen da auch geschlossen oder zurückgespannt zur Zuwendung Gottes, die schon in der Erschaffung des Menschen zu seinem Ebenbild, Gott spricht den Menschen an als personales Gegenüber, und in der Menschwerdung des Gottessohnes quasi legt Gott noch einen obendrauf und tritt ihm als Mensch gegenüber, tritt ihm als Mensch entgegen, und dass diese Art des menschlichen Gegenübers, die behält Gott quasi bei bis zum Ende der Zeit.
Und darin liegt die Würde des Menschen, dass Gott unser Mitmensch ist.
Ja, ja.
Und darin liegt die Liebe und Gnade Gottes, dass Gott unser Mitmensch ist.
Ja.
Und beides, also Anthropologie und Gotteslehre, verbinden sich da natürlich aufs Engste.
Ja. Also ihr Lieben, das war unsere erste Folge zum Thema Mensch, Menschsein, christlich-theologisch. Und wer jetzt irgendwo das Bedürfnis verspürt zu sagen, ja, aber Moment, so in Wohlgefallen aufgelöst lasse ich das nicht stehen, der sei beruhigt mit dem Hinweis auf die nächste Folge, wo wir natürlich auch über den Menschen als sehr zerbrochenes und theologisch könnte man sagen sündhaftes, schuldhaftes Wesen sprechen und versuchen zu zeigen, inwiefern uns das heute angeht. Bleibt dran, wir hören uns. Tschüss. RefLab.